Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Annegret Kramp-Karrenbauer soll's machen.
Auf Annegret Kramp-Karrenbauer empfehlen 517 Stimmen. Das sind 51,75%. Damit ist sie zur neuen Parteivorsitzenden der CDU gewählt.
Der interne Wahlkampf und dann heute auch der CDU-Parteitag in Hamburg. Das war alles spannend. Selten wurde so genau auf die Wahl eines Parteivorsitzes geschaut. Wir hören in diesem Update-Podcast von unserem Korrespondenten beim Parteitag und wir lassen die Entscheidung einschätzen von einer Politikwissenschaftlerin. Ilka Knigge aus dem Update-Team. Was hatten da eigentlich Angela Merkel heute für ein Abschiedsgeschenk bekommen?
Sie hat einen Taktstock bekommen.
Das nehmen wir zum Anlass, um über die lustigsten und spannendsten Geschenke zu sprechen, die unsere Kanzlerin je bekommen hat. Schon mal einen kleinen Vorgeschmack?
Ja, sie hat schon mal einen roten hohen Schuh bekommen, also so einen Pump, so einen Stöckelschuh. Und das war halt nur ein Schuh.
Was dahinter steckt, das hier bei uns. Und wir retten und sprechen Schwäbisch.
Aber wer sagt halt nur lose mal zu?
Was? Der Update-Podcast vom 7.12.2018. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
18 Jahre CDU-Parteivorsitz sind rum. Angela Merkel wird von Annegret Kramp-Karrenbauer abgelöst. 517 der 999 abgegebenen Stimmen fallen auf AKK im zweiten Wahlgang, nachdem Jens Spahn im ersten ausgeschieden ist. Der CDU-Parteitag in Hamburg hat keine große Überraschung gebracht, aber er hat etwas geschafft, was wir so auch nicht kannten. Ein großes Interesse, ein Riesenwirbel darum, wer in Zukunft die CDU führt und auch Chancen auf das Kanzleramt durchaus hat.
Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, insbesondere bei Jens Spahn, insbesondere bei Friedrich Merz, für diesen fairen Wettbewerb, den wir uns geliefert haben.
Da der große Applaus, nachdem sie die Wahl angenommen hat. Matthias von Lieben, Deutschlandfunk, Hauptstadtkorrespondent, aber heute in Hamburg. Was hat AKK denn die letzten Wochen, aber auch vielleicht heute Nachmittag gemacht, um die Delegierten so zu überzeugen?
Naja, die letzten Wochen hat sie ja schon auch bei den Regionalkonferenzen ziemlich für sich geworben. Aber man muss sagen, heute war das nochmal ein deutlicher Unterschied. Da war sie rhetorisch heute nochmal sehr viel besser, würde ich sagen. Sehr viel energischer als in den Regionalkonferenzen noch. Und damit hat sie hier anscheinend am Ende überzeugt. Sie hat Mut gefordert, Mut für die Partei, Mut für die Zukunft. Mut auch zu ihr, eben als Parteivorsitzender wieder eine Frau zu wählen nach Angela Merkel. Ja, und Annegret Kramp-Karrenbauer, muss man sagen, die von vielen einfach unterschätzt wurde, immer als Mini-Merkel gegolten hatte. Und damit hat sie hier heute die Massen begeistert. Und das hat sie sehr gut gemacht. Nach der Verkündigung wirkte sie sehr gelassen und relativ gefasst. Dann die kurze Dankesrede. Du hast ja gerade den O-Ton gespielt. Wir können noch mal kurz reinhören. Das fand ich nämlich ganz interessant, um so ein Stimmungsbild zu bekommen, wie es denn war nach der Verkündigung.
Auf Friedrich Merz empfehlen 482 Stimmen.
Ja, da hört man eigentlich ganz gut, dass tatsächlich die Delegierten in der Halle, da lag keine Spaltung oder so in der Luft, was ja eigentlich befürchtet wurde, sondern da wurde sich richtig gefreut. Also jetzt steht eine neue Ära an.
Man hat ganz gut gehört, dass man nichts mehr hört plötzlich. Wobei, also 52 zu rund 48%, das ist schon eine knappe Angelegenheit. Sagt die was aus über den aktuellen Zustand der CDU oder ist man sich dann doch einig?
Naja, die sagt schon natürlich was aus über den Zustand der CDU. Da gab es natürlich die verschiedenen Lager, die sich gebildet haben. Da gab es einmal die Wirtschaftsliberalen, die Wertkonservativen in der Partei, die wieder die Hoffnung gelegt haben, einfach in Friedrich Merz. Und da wieder eine neue Positionierung der CDU erwartet hatten. Ja, vielleicht auch ein bisschen traditioneller, zurück zum alten Markenkern. Und dann gab es eben die Fans von AKK, beziehungsweise die Unterstützer einer weiteren Modernisierung der Partei, beziehungsweise von zumindest Kontinuität nach Angela Merkel. Also diese Lager stehen sich auf jeden Fall gegenüber noch. Ob sie sich unversöhnlich gegenüberstehen werden, das wird dann auch die Herausforderung sein von Annegret Kramp-Karrenbauer, aber auch von Friedrich Merz und Jens Spahn, die beide betont haben, sie wollen der Partei erhalten bleiben. Und Friedrich Merz hat das dann, als er auf die Bühne gegangen ist, auch nochmal betont, dass er dafür ist, dass man Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt unterstützt. Da hören wir auch nochmal eben rein.
Ich gratuliere dir herzlich und wünsche dir viel Erfolg, Gottes Segen auf dem Weg, den du jetzt vor dir hast. Und ich bedanke mich, meine Damen und Herren, bei Ihnen allen für eine spannende Zeit. Und ich möchte insbesondere diejenigen bitten, die mich gewählt haben, jetzt ihre ganze Kraft und ihre volle Unterstützung unserer neuen Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zu geben.
Ja, also da hört man ganz klar, er versucht auf jeden Fall seine Enttäuschung so ein bisschen zu überspielen und hat das rhetorisch ganz gut gemacht und will da irgendwie noch alle mitnehmen.
Also die frühere saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer jetzt an der Spitze der CDU und eventuell demnächst auch Kanzlerkandidatin?
Das ist eine gute Frage. Davon wurde ja immer ausgegangen. Da wurde gesagt, derjenige, der Parteivorsitzender oder Parteivorsitzende wird, der muss auch dazu bereit sein, auch Kanzler oder Kanzlerin werden zu wollen. Also kann man schon sagen, ja, Annegret Kramp-Karrenbauer ist wahrscheinlich die nächste Kanzlerkandidatin, wenn dann die Legislaturperiode zu Ende ist und wenn Angela Merkel dann tatsächlich bis 2021 auch Kanzlerin bleiben wird. Auch das ist ja nicht hundertprozentig sicher, aber Annegret Kramp-Karrenbauer, das ist jetzt klar, als Parteivorsitzende, Kanzlerin kann sie jetzt auch.
Matthias von Lieben vom CDU-Parteitag. Dort wurde heute Nachmittag Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Merkel war übrigens dann heute auch echt sichtlich berührt bei den letzten Worten ihrer letzten Rede als Parteivorsitzende.
Und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
Oh, da zittert sogar ein wenig die Stimme. Aber in welche Richtung wird sich die CDU jetzt politisch bewegen oder wird alles so bleiben wie bisher? Svenja Kraus, Politikwissenschaftlerin. Hallo, guten Abend.
Hi.
Mit Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer waren ja zwei recht unterschiedliche Kandidaten für den CDU-Vorsitz angetreten und dann auch im Endkampf. Die New York Times, die schreibt heute Abend, bei den Konservativen in Deutschland alles wie bisher, man setzt auf Kontinuität. Stimmt das oder wo könnte es hingehen, in welche Richtung?
Ja, also Kramp-Karrenbauer wird ja nicht umsonst als Mini-Merkel bezeichnet. Also die anderen beiden Kandidaten, beziehungsweise vor allem Friedrich Merz, hätten da sicherlich eine größere Wende gebracht. Aber auch Kramp-Karrenbauer wird versuchen, sich in irgendeiner Form von Merkel abzugrenzen. Ich glaube vor allem, dass sich die SPD wahrscheinlich ein bisschen ärgern wird, dass es nicht Merz geworden ist, weil er natürlich ein bisschen ein besseres Feindbild hergegeben hätte als jetzt Kramp-Karrenbauer.
Okay. Was ich mich heute gefragt habe, Parteivorsitz. Merkel war Parteivorsitzende, aber auch gleichzeitig Bundeskanzlerin. So richtig viel Zeit wird sie nicht dafür den zweiten Job gehabt haben. Also was macht denn eigentlich eine Parteivorsitzende? Nicht richtig viel, oder?
Er oder sie vertritt die Partei nach innen und nach außen. Also sie soll irgendwie versuchen, einen gemeinsamen Parteikurs für die Partei zu finden. Man muss da immer auch noch mit einbeziehen, dass es ja auch noch den Generalsekretär gibt, der quasi als rechte Hand des Parteivorsitzenden agiert. Und von daher hat eben in der Zeit, in der Merkel sowohl Bundeskanzlerin als auch Vorsitzende war, eben auch der Generalsekretär sehr viel gemacht.
Und jetzt ist sie erstmal Parteivorsitzende an der Seite von Angela Merkel. Was kann sie denn jetzt zu Merkel-Ära, also es ist ja noch weiterhin Merkel-Ära, auf ihrem Posten genau bewirken?
Also sie wird sicherlich versuchen, der Kanzlerin auch ein bisschen einen Kontra zu geben, gerade im Hinblick auf diese Unterscheidung von Regierungsarbeit und Parteiarbeit, weil sie ja auch schon so ein bisschen daran denken muss, ihr Profil zu schärfen für die Zukunft, also für die mögliche Kanzlerkandidatur dann 2021. Auch wenn das natürlich, wie ja viele in der Partei immer betont haben, nicht automatisch so ist, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Vorsitzende dann auch Kanzlerkandidatin sein wird.
Ist dieses knappe Ergebnis von 517 zu 482 Stimmen auch ein bisschen ein Zeichen dafür, dass die CDU in zwei Lager aufgeteilt ist? Diese Frage haben wir heute Abend schon gestellt, aber so richtig beantwortet haben wir sie noch nicht bekommen, weil es gab ja auch großen Applaus für AKK dann.
Ja, also was man sicherlich sagen kann, ist, dass die CDU so ein bisschen gespalten ist im Hinblick darauf, wie man jetzt mit dem Merkel-Erbe quasi umgehen möchte. Also es gab dann sicherlich viele eben, die sagen, man braucht einen kompletten Neuanfang, man braucht Friedrich Merz, der die Partei komplett neu ausrichtet. Aber man hat auch eben diesen anderen Teil der Partei, der sagt, naja, aber es hat doch eigentlich ganz gut funktioniert. Mhm. Und auch die Wähler waren ja eigentlich hauptsächlich dann auch für Kramp-Karrenbauer. Also von daher könnte man schon vielleicht davon sprechen, dass es so zwei Lager sind. Aber es sind sicherlich keine gravierenden Grabenkämpfe, die da ausgeführt werden.
Svenja Kraus, Politikwissenschaftlerin, zur neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner. Gestern wurden hier bei uns in Deutschland Musikerinnen und Musiker geehrt bei der 1Live-Krone. Mark Forster hat gewonnen, Finn Kliman hat gewonnen, Nura und viele mehr. Und heute, da sind die Nominierten bekannt gegeben worden für die Grammy Awards, die weltweit wichtigsten Musikpreise. Man nennt sie Musik-Oscars auch, die Grammys. Ilka Knigge aus unserem Team. Wer hat die meisten Nominierungen bei den Grammys bekommen? Also wer hat quasi auch die besten Gewinnchancen?
Kendrick Lamar, der ist in 8 Kategorien nominiert. Unter anderem ist er nominiert für das Album Black Panther zum gleichnamigen Film. In der Kategorie Aufnahme ist er für seinen Song All the Stars und dann auch nochmal für diesen Song in der Kategorie Song des Jahres nominiert. Kendrick Lamar, der hat auch letztes Jahr ganz gut abgeräumt. Da hatte er 5 Grammys bekommen, nur einen weniger als Bruno Mars. Der ist mit 6 nach Hause gegangen. Das waren letztes Jahr die meisten Grammys.
Wer ist noch nominiert in diesem Jahr? Könnte gut abräumen.
Drake, der hat 7 Nominierungen, zum Beispiel in der Kategorie Rap-Song. Die Sängerin Brandy Carlile ist 6-mal nominiert. Das wird als ziemliche Überraschung angesehen. Cardi B, Childish Gambino, Newcomerin Her und Lady Gaga sind alle 5-mal nominiert. Da ist auch eine Überraschung dabei. Her ist natürlich viel weniger bekannt als zum Beispiel Lady Gaga.
Und dann sag uns nochmal, wann werden die Grammys verliehen?
Das ist noch ein bisschen hin. Die Verleihung soll am 10. Februar nächstes Jahr stattfinden in Los Angeles.
In L.A. Wer dann die Grammys bekommt, ihr hört's natürlich hier bei uns auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
50.000 wollen eigentlich, aber nur 11.000 dürfen hier bei uns in Deutschland. Bei medizinischen Studiengängen, da sind die Plätze verdammt knapp bemessen und wie sie verteilt werden, das ist teils verfassungswidrig. Das hat ja das Bundesverfassungsgericht vergangenes Jahr entschieden und deshalb muss bis spätestens Ende nächsten Jahres ein neues Zulassungsverfahren her bei der Medizin. Die Wissenschaftsminister der Kultusministerkonferenz, die haben jetzt zusammengesessen und sich auf den Entwurf eines Staatsvertrages geeinigt, der genau das regeln soll. Sabrina Loy aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was soll sich denn jetzt alles ändern im Zulassungsverfahren für medizinische Studiengänge?
Also noch eingeführt wird zum Beispiel die Eignungsquote. Und zwar sollen 10% der neuen Medizinstudierenden darüber einen Studienplatz bekommen. Und zwar unabhängig vom Abi. So sollen dann zum Beispiel auch Leute ein Medizinstudium anfangen können, die sich beruflich qualifiziert haben. Rettungssanitäter zum Beispiel.
Ja, ich kenne jemanden, der hat nach dem Abi erstmal Rettungssanitäter gemacht, um irgendwas Sinnvolles natürlich zu tun in der Wartezeit. Bis man dann endlich irgendwann den Studienplatz bekommt, ne?
Ja, kenne ich auch. Ja. Das mit der Wartezeit, das ist aber leider jetzt nicht mehr so. Also das soll in Zukunft in der Form so nicht mehr möglich sein, also über die Wartezeit reinzukommen. Im Moment ist es ja noch so, dass es eben eine bestimmte Anzahl an Plätze gibt, die an Leute vergeben werden, die einfach sehr lange gewartet haben. Sehr, sehr lange. Teilweise bis zu 15 Semestern, also 7 Jahre. Diese Regelung soll komplett abgeschafft werden. Allerdings mit einer Übergangsregel für diejenigen, die jetzt noch so auf so Wartelisten stehen. So, und dann sieht der Vertrag eben an, Anpassung vor bei der Zulassung über die Abi-Note, also den Numerus Clausus, und bei der Zulassung über uni-interne Verfahren.
Dann fangen wir jetzt mal bei dem Numerus Clausus an. Was verändert sich da?
Also an dem hält die Kultusministerkonferenz weiter fest. Die Minister sagen nämlich, dass der Abi-Schnitt etwas über die allgemeine kognitive Fähigkeit aussagt und auch über die persönliche Kompetenz wie Motivation, Fleiß und Arbeitshaltung. Die Quote wird sogar erhöht. Bisher war es so, dass 20% der Studienplätze in den medizinischen Fächern über die Abi-Note vergeben wurden. In Zukunft sollen es 30% sein.
Und wie ist es mit den uni-internen Auswahlverfahren?
Darüber sollen 60% der Studienanfänger reinkommen. Und zwar sollen die Unis da gesetzlich verpflichtet werden, neben der Abi-Note noch 2 weitere Kriterien zu berücksichtigen. Die können dann zum Beispiel Tests machen oder Auswahlgespräche führen, um zu gucken, wie motiviert die Leute sind, die sich da fürs Studium bewerben. Was genau sie da machen, das kann sich da jede Uni selbst aussuchen. Das ist eigentlich auch nicht neu. In der Theorie gab es diese 60%-Regel schon seit das Hochschulrahmengesetz 2003 mal geändert wurde. In der Praxis blieb es aber oft so, dass die Unis trotzdem vor allem auf den Abischnitt geguckt haben.
Aber da sind wir schon beim Knackpunkt. Wie soll denn das alles überprüft werden, also dass die Neuregelungen auch tatsächlich umgesetzt werden?
Der Plan ist, dass die Unis dafür neue sogenannte Auswahlsatzungen formulieren müssen. Die müssen in manchen Bundesländern dann nochmal durch die Ministerien genehmigt werden, aber auch nicht in allen. Wenn aber ein Bewerber oder eine Bewerberin der Meinung ist, dass eine Satzung nicht gerecht ist, dann kann dagegen geklagt werden, weil es ja dann gesetzlich festgeschrieben ist.
So, und dieser Staatsvertrag von der Kultusministerkonferenz, das ist jetzt erstmal nur ein Entwurf. Wie geht's jetzt weiter?
Nächstes Jahr müsste erstmal die Ministerpräsidentenkonferenz über den Vertrag dann abstimmen und dann müsste er auch noch von allen Länderparlamenten ratifiziert werden. Wenn das dann alles klappen sollte, dann würde die Neugeregelung ab Sommersemester 2020 gelten. Am Grundproblem, dass es einfach mehr Leute als Medizinstudienplätze gibt, ändert diese Regelung natürlich nichts.
Wer Human-, Tier- oder Zahnmedizin oder auch Pharmazie studieren will, für den gelten bald wahrscheinlich neue Zugangsvoraussetzungen. Die Wissenschaftsminister der Kultusministerkonferenz haben sich auf einen Staatsvertragsentwurf geeinigt, der das Ganze regeln soll. Wie der aussieht, das hat uns Sabrina Loy aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schluss und aus für die Aquarius im Mittelmeer. In den vergangenen 3 Jahren, da hat die Crew dieses Schiffs Aquarius rund 30.000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Die Aquarius ist eines der zivilen Rettungsboote, das im Mittelmeer nach Menschen in Not gesucht hat und sie dann an Land gebracht hat. Das waren dann meistens Flüchtlinge aus Afrika. Heute hat der Betreiber, die NGO SOS Mediterranee, gesagt, die Aquarius, die wird jetzt nicht mehr auslaufen. Verena Papke von SOS Mediterranee, warum habt ihr euch entschieden, dass jetzt Schluss ist mit Einsätzen der Aquarius?
Ja, die Aquarius ist ja die letzten Monate schon sehr gebeutelt gewesen von geschlossenen Häfen, dass wir die Geretteten nicht mehr an Land bringen konnten, von Flaggen, die uns immer wieder entzogen worden sind, 2-mal direkt, nachdem wir Rettungseinsätze durchgeführt haben. Und jetzt jüngst ist unserem Partner Ärzte ohne Grenzen vorgeworfen, er habe den Müll nicht ordnungsgemäß getrennt und sich daran illegal bereichert. Und da wurde von der italienischen Regierung präventiv die Beschlagnahmung des Schiffes angeordnet. Und so ein Prozess kann halt lange dauern, selbst wenn entschieden wird, dass alles nicht haltbar ist. Dann haben wir aber immer noch kein Schiff und wir haben uns einfach entschieden, die Aquarius sozusagen als Akta zu legen, nicht aber unsere Mission, und gucken jetzt nach einem neuen Schiff.
Wann seid ihr das letzte Mal ausgefahren?
Das ist schon einige Wochen her. Um ehrlich zu sein, weiß ich das gar nicht mehr. Aber das war eben da, als uns dann Panama, nachdem wir hunderte Menschen gerettet haben, die Flagge entzogen hat und wir dann nach Marseille gefahren sind, wo wir liegen konnten mit dem Schiff, weil man ohne Flagge auch keinen Hafen verlassen kann und ohne Flagge auch nicht retten kann. Und jetzt hatten wir als Übergangsflagge die liberische Flagge, die uns aber zur Auflage gemacht hat, dass wir unter dieser Flagge wiederum keine Menschen retten dürften. Und so lagen wir im Hafen von Marseille und waren gebeutelt von politischen Steinen, die man uns in den Weg gelegt hat, und haben uns deswegen entschieden, nach einem neuen Schiff zu schauen.
Aber warum sollte das mit einem anderen Schiff, mit einem neuen Schiff anders laufen als jetzt?
Naja, also ich meine, diese Anordnung zur präventiven Beschlagnahmung, so heißt das, der Aquarius ist auf Basis dieser angeblich falschen Mülltrennung von unserem Partner Ärzte ohne Grenzen beschieden worden und schlägt sich ganz konkret nieder auf das Schiff Aquarius, also nicht auf etwas Mediterranee, sondern die Aquarius. Und wenn die dann irgendwie untersucht wird, irgendwie Wochen oder Monate lang, wir sehen das bei unseren Kollegen Jugend rettet, deren Schiff irgendwie jetzt seit einem Jahr, glaube ich, beschlagnahmt ist, in denen immer noch nichts nachgewiesen wurde und wahrscheinlich niemals was nachgewiesen wird. Das Schiff ist aber weg. Und das heißt, man nimmt Rettungsorganisationen, und das ist ja auch die Idee dahinter, natürlich ihr Rettungsmittel. Und das passiert mit einem neuen Schiff nicht, was aber nicht heißt, dass wir die Herausforderung der Flagge nicht haben werden. Und da arbeiten wir weiter im Hintergrund mit Staaten, die sich bereit erklären, uns eine Flagge zu geben. Und das in dem Wissen, dass wir eine Rettungsorganisation sind und dass wir Menschen retten werden.
Aber geht ihr nicht davon aus, dass auch mit dem neuen Schiff euch weiterhin Steine in den Weg gelegt werden?
Doch, uns werden ja schon seit Monaten Steine in den Weg gelegt, und unsere Kolleginnen und Kollegen ebenso. Alle sind irgendwie mal ein paar Wochen oder Monate in dem Hafen und fahren dann doch wieder raus, wie man jetzt auch an den Kollegen von uns, Sea-Watch zum Beispiel, gesehen hat. Und das wird auch zukünftig nicht einfach, und wir hoffen einfach, dass die Zivilgesellschaft und dass Menschen, die uns unterstützen, weiterhin gucken und einfach sehen, was da passiert, nämlich dass eigentlich europäische Regierungen das Retten von Menschen verhindern und damit wissentlich in Kauf nehmen, dass Menschen sterben. Und wie viele das sind, das wissen wir gar nicht, weil wenn niemand da draußen ist und auch wir nicht, dann kann auch niemand bezeugen, was im Mittelmeer passiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dass wir sagen, gut, das ist ein trauriger Tag, zu entscheiden, dass es nicht mehr mit der Aquarius sein wird, aber mit einem anderen Schiff. Und natürlich hoffen wir, dass wir ganz bald wieder rausfahren können.
Was passiert denn jetzt eigentlich mit der Aquarius, mit dem Schiff? Wird das verkauft und anders genutzt dann?
das ist ja gar nicht unser Schiff, das war immer schon gechartert, weil so ein Schiff ein paar Millionen kostet, die konnten wir uns nicht leisten, so viele Spenderinnen und Spender haben wir nicht und deswegen auch der Aufruf natürlich, uns jetzt bei einem neuen Schiff zu unterstützen. Was gerade gemacht wird, ist, dass das Schiff rückgebaut wird, wie eine Wohnung, die man mietet, die man mit Einbauküche oder wo man eine Küche reingebaut hat und die muss man dann wieder zurückgeben, die Küche rausbauen, so müssen wir jetzt die Rettungsmittel, die wir da integriert haben, ja wieder rausbauen und hoffentlich dann anderweitig nutzen und wir werden das dann Ende des Jahres die Aquarius an die Reederei zurückgeben.
Verena Papke von SOS Mediterranee, die NGO, die hat heute bekannt gegeben, dass ihr Schiff Aquarius nicht mehr für Rettungsmissionen eingesetzt wird.
Deutschlandfunk Nova Update.
Mit meiner größten Verehrung für Angela Merkel, die wichtigste Dirigentin der Weltpolitik. Ihr kennt Nagano. Diese Zeile steht als Widmung in einem Rahmen, in dem Angela Merkels Abschiedsgeschenk der CDU prangt, nämlich der Taktstock, mit dem dieser Kent Nagano das Konzert beim G20-Gipfel in der Elbphilharmonie dirigiert hat. Kent Nagano ist ein bekannter US-amerikanischer Dirigent. Angela Merkel ist Klassik-Fan und bekommen hat sie diesen Taktstock als Geschenk von ihrer Partei zum Abschied als Vorsitzende. Im Netz wird seitdem diskutiert, ist dieses Geschenk tatsächlich richtig gewählt oder nicht? Oder erinnert man damit nicht auch an die Krawalle rund um den G20-Gipfel in Hamburg? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge, du hast dir nicht nur dieses, sondern auch weitere Geschenke an Angela Merkel angeschaut. Was war in Merkels vielen, vielen Jahren als Kanzlerin und Parteivorsitzende denn besonders Auffälliges dabei?
Angela Merkel hat zum Beispiel von der IG Bau mal so einen kleinen roten Stöckelschuh bekommen. Da gibt es sehr viele witzige Fotos, wie sie den so inspiziert. Das ist kein richtiger Schuh, sondern ein Türstopper. Der ist rot wegen des IG Bau-Logos und an der Ferse gibt es eine Aufschrift Fuß in der Tür. Also das ist eine kleine Anspielung auf die Mitglieder der Gewerkschaft. Das sind ja zum Beispiel Menschen aus dem Baugewerbe. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat Merkel kurz vor der WM dieses Jahr ein Merkel-Nationaltrikot geschenkt mit der Nummer 4. Das spielt dann darauf an, dass Deutschland viermal Weltmeister geworden ist und Merkel zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt wurde. Und die Junge Union hat Merkel vor 2 Monaten Wandersocken und eine Regenjacke geschenkt. Sie hat aber auch schon alle möglichen Ketten bekommen, Silberschalen, Schmuckkästchen, Vasen und so weiter und so weiter.
Das heißt, in den Geschenken liegt aber auch immer so eine kleine, gewisse Bedeutung.
Ja, bei Staatsgeschenken wird zwar immer versucht, das wenig politisch zu halten, aber gleichzeitig so eine Art Wertschätzung und Respekt zu transportieren und auch ein bisschen was aus dem Land mitzubringen, aus dem es kommt. Also das kann zum Beispiel Kunst aus dem Land sein, das ist dann nicht politisch, aber es zeigt einen Teil der Landeskultur. Manchmal wird es aber auch ein bisschen persönlicher. Merkel selber hat zum Beispiel Sarkozy nach der Geburt seines Kindes mal einen Teddybär geschenkt von Steiff.
Was passiert denn mit den ganzen Geschenken? Also staut sich nach einer gewissen Zeit dann irgendwas an da?
Das kommt so ein bisschen auf die Art des Geschenks an und auch darauf, wer das Geschenk schenkt. Ist zum Beispiel ein anderer Präsident auf Staatsbesuch in Deutschland und bringt Angela Merkel was mit, dann ist das meistens ein Staatsgeschenk. Dr. Judith Krause vom Haus der Geschichte in Bonn erklärt, wem das Geschenk dann gehört.
Also das Geschenk richtet sich an den Amtsträger und solange beispielsweise Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, ist es ihr Geschenk. Aber sie gehören dann dem Staat, deshalb geht es nicht in ihr persönliches Eigentum über. Es sei denn, es sind Geschenke, die so ganz persönlich ausgerichtet sind.
Bei Geschenken der Partei oder von Berufsverbänden ist das natürlich noch mal was anderes. Die gehen ja noch häufiger persönlich an Merkel und sind auch meistens nicht so wertvoll wie jetzt eine antike Schale oder sowas, was sie sonst geschenkt bekommt. Die Regenjacke und die Wandersocken der Jungen Union wird sie also ziemlich sicher behalten haben.
Also da wird durchaus vorsortiert Merkels Eigentum und nicht Merkels Eigentum.
Genau, da kommt dann zum Beispiel auch noch der Preis des Geschenks rein, wenn man da bewerten will, wem es gehört.
Bis zu einer geringen Summe werden es als persönliche Geschenke gewertet und die gehen dann auch in das Eigentum über. Ansonsten aber werden sie inventarisiert und so gibt es sowohl im Bundespräsidialamt als auch im Kanzleramt eine sogenannte Asservatenkammer und dort werden sie dann aufbewahrt.
Einige Geschenke werden aber zum Beispiel auch versteigert und zwar auf der Webseite der FEBEC, des Verwertungsunternehmens des Bundes. Da wurden letztes Jahr zum Beispiel ein Beduinen-Krummdolch aus dem Oman, Manschettenknöpfe aus Georgien oder ein Mini-Kamelsattel versteigert. Das Geld geht dann in die Staatskasse.
Mini-Kamelsattel.
Ja, sah sehr lustig aus, musst du mal googeln.
Ja, kann man gut gebrauchen hier bei uns in Deutschland. Merkel ist seit 2005 Bundeskanzlerin. In den 13 Jahren haben sich ja wohl einige Geschenke angestaut, unter anderem ein Mini-Kamelsattel und ein roter Stöckelschuh. Heute ist eines dazugekommen, nämlich der Taktstock des Dirigenten Kent Nagano. Den hat sie zum Abschied von ihrer Partei bekommen. was mit solchen Geschenken an Staatsoberhäupter passiert, hat uns Ilka Knigge gesagt, hier aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
BAVÜ-Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der ist in Sorge. Das Schwäbische sei in Gefahr. Immer weniger aktive Schwäbischsprecher, behauptet er. Vor allem unter den Kindern grassiert das Hochdeutsch. Oder manchmal auch so schwäbisch angehauchtes Hochdeutsch, denn so ganz können die Schwaben oft nicht verstecken, wo sie herkommen, selbst wenn sie Hochdeutsch sprechen. Daher gibt es jetzt eine Tagung. Daheim schwätzen die Leute. Gegenwart und Zukunft der baden-württembergischen Dialekte heißt das Ganze. Es geht um eine Bestandsaufnahme, wie ausgestorben das Schwäbische schon ist und darum, was man tun kann, um es lebendig zu erhalten. Wie schlimm es aussieht, das erklärt Stefan Beuting aus unserem Team und er versucht selbst dabei zu helfen, das Schwäbische zu retten.
Als zum Beispiel damals das Mammut weg war oder das Wollnashorn, da haben alle gesagt, schade, dass es die nicht mehr gibt. Bei einer Käfer- oder Fliegenart kommt es drauf an, ob es jemand merkt. Aber was ist, wenn ein Dialekt vom Aussterben bedroht ist? Zum Beispiel Schwäbisch.
Aber wer sagt heute nur lose mal zu?
Immer weniger sagen das. Außer vielleicht Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Der schon, weil er es eben bemerkt hat. Weil er sich ums Schwäbische kümmert. Ja, drum kämpft.
Weil das ist die letzte Chance, sonst ist es rum, sonst bleibt nur noch der Slang übrig, ja, das Eingefärbte.
Kretschmanns Tagung, das ist ein erster Schritt. Aber wenn das Schwäbische überleben soll, dann muss man da größer denken. So wie Konrad Lorenz, Zoologe, Philosoph, Verhaltensforscher. Der hat sich viele Gedanken um Artenschutz gemacht und gesagt, man liebt nur, was man kennt und man schützt nur, was man liebt. Wenn das stimmt, dann müssen wir zuerst mal Schwäbisch kennenlernen, diesen besonderen Dialekt, um es dann zu lieben und zu schützen.
Schwäbisch ist der Daimler unter den Dialekten.
Bärbel Stolz hilft mir dabei. Sie ist Schauspielerin mit schwäbischen Wurzeln. Während unseres Gesprächs ist sie gerade auf dem Weg nach Stuttgart. Bärbel Stolz ist vielen besser bekannt als Prenzl-Schwäbin. Diese Rückbesinnung auf die Mundartwurzeln, die findet sie gut.
Das ist einfach die ganz natürliche Gegenbewegung auch zur Globalisierung. Gleichzeitig besinnt man sich wieder aufs Regionale, auf Traditionelles, auf so eine Kuscheligkeit, wenn einem die Welt zu groß wird.
Sie selbst hat das gemerkt, lange nachdem sie ihre schwäbische Heimat verlassen hat und nach Berlin gezogen ist.
Ich bin ja auf die Schauspielschule gegangen. Ich habe sehr fleißig Hochdeutsch gebüffelt, Bühnenhochdeutsch, und bin verschmolzen mit dieser Großstadt. Und ich habe eigentlich Jahre später dann das Schwäbisch wieder für mich entdeckt als mein Heimatdialekt, an dem ich auch Spaß habe, mit dem ich gerne spiele. Das ist ja was Buntes, was die Sprache auch bereichert.
Genau, bereichert. Und deshalb wird mir Bärbel dabei helfen, die ersten vorsichtigen Schritte auf Schwäbisch zu gehen.
Also zuerst sagst du erstmal Grüß Gott und zwar zu jedem, den du triffst.
Grüß Gott, Grüß Gott.
Ja, Grüß Gott.
Und dann?
Zum Straßenverkehr oder so, da sagt man halt, hat du Säge?
Das heißt so viel wie Depp, Idiot. Beispiel für diese raue schwäbische Herzlichkeit.
Wenn jemand bei Rot drüber geht, wenn jemand schnell fährt, wenn jemand langsam fährt. Du Säckel ist halt einfach eine Kontaktaufnahme.
Grüß Gott, du Säckel.
Ja, einwandfrei.
Bärbel rät mir als Vorübung noch, den Kiefer locker zu machen. Das ist mehr als nur Dialekt. Das ist ein Way of Life, der dich tief in deinem Denken und Handeln beeinflusst.
Irgendwelche rechtsradikale, patriotische Reden, wie willst du die auf Schwäbisch machen? Da lacht sich ja jeder, hey.
Schwäbisch als Antiserum gegen zu viel Pathos. Das ist Wahnsinn.
Hast du geübt? Moist, meist, moist, 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 mega.
Die Frage, ob du Most magst. Meist, moist, 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 möge.
Ah ja, einwandfrei, so ungefähr.
Bärbel und ich glauben nun, dass ich fast so weit bin.
Jetzt Hanni mich verwählt. Also wie Hanni und Nanni, jetzt Hanni mich verwählt.
Wir wollen mal probieren, ob ich es schaffen kann. Ein mundartlich gefakter Anruf bei einer echten Schwäbin. Bei Conny Eberle vom SWR. Dialektisch undercover. Das Ziel, sie soll nicht merken, dass ich eben kein natural-born Schwabe bin.
Eberle, SWR 4.
Eberle?
Ja.
Oh, ich glaube, jetzt Hanni mehr verwählt. Hat es schwäbisch geklungen?
Ja, so am Rand schon.
Verstehe. Das war jetzt ihre schwäbische Höflichkeit. Schwäbisch, das ist zwar erstmal für viele unverständlich, aber dann doch ganz klar identitätsstiftend und gehört weitergesprochen. Gut, dass Kretschmann die Mundart jetzt zur Chefsache macht. Und vielleicht ist das ja erst der Anfang.
Der Herr Kretschmer ist ja sehr hinterher, dass Bildung Ländersache bleibt. Er könnte Schwäbisch ja als Schulfach einführen dann in Baden-Württemberg, wenn er es bewahren will, so sehr.
Andererseits.
Ja, was kostet es auch wieder, weil.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.